Gott schafft Raum zur Umkehr, Josua 20. Und der Herr redete mit Josua und sprach: Sage den Israeliten, bestimmt unter euch Freistädte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe. Dahin kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz erschlägt, damit sie euch eine Freistatt sind vor dem Bluträcher. Und wer zu einer dieser Städte flieht, soll draußen vor dem Stadttor stehen bleiben und vor den Ältesten der Stadt seine Sache vorbringen. Dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, bei ihnen zu wohnen. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er ohne Vorsatz seine Nächsten erschlagen hat und ihm vorher nicht Feind gewesen ist. So soll er in der Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat und bis der hohe Priester gestorben ist, der zu jener Zeit im Amt sein wird. Dann darf der Totschläger zurückkommen in seine Stadt und in sein Haus, zur Stadt, aus der er geflohen ist. Da weihten sie Kedesch in Galiläa auf dem Gebirge Naphtali und Sichem auf dem Gebirge Ephraim und Kirjat Arba, das ist Hebron, auf dem Gebirge Juda. Und jenseits des Jordans im Osten von Jericho bestimmten sie Bezer in der Wüste, auf der Ebene im Gebiet des Stammes Ruben und Ramot in Gilead im Gebiet des Stammes Gad und Golan in Bashan, im Gebiet des Stammes Manasse. Das waren die Städte, bestimmt für alle Israeliten und die Fremdlinge, die in ihrer Mitte wohnten, dass sie dahin fliehen könne, wenn jemand aus Versehen erschlägt, damit er nicht stirbt durch den Bluträcher, bis er vor der Gemeinde gestanden hat. Befremdlich, wenn man solche Worte hört, Bluträcher. Ist man da im hintersten Busch oder was geschieht da? Sind das nicht uralte, vergangene Geschichten, wo überhaupt nichts mehr mit unserer Wirklichkeit heute zu tun haben? Nein. Wir werden merken, dass das sehr, sehr aktuell ist. Diese alttestamentlichen Geschichten, das sind wie durchscheinende Bilder für das, was dann im neuen Bund aufleuchtet. Der Bluträcher, das ist zunächst Gott selber. Wir schlagen einmal auf, 1. Mose 9, Vers 6. Ist nach der Sintflut. Und jetzt kommt dieses Blutrachegesetz, das Grundgesetz Gottes. Wer liest laut? Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Das ist Gottes Grundgesetz. Er ist der Herr des Lebens. Er ist der Gebende. Er ist der Schöpfer. Wer einen anderen Menschen tötet, der greift in das Recht Gottes ein. Gott gibt Leben. Und Gott setzt auch das Ende. Psalm 90, Vers 3. Das steht dort, können wir eigentlich auswendig wahrscheinlich. Der du die Menschen lässest sterben, du Gott, und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Gott setzt den Anfang des Lebens, deine Augen sahen mich, ehe ich noch bereitet war. Und Gott setzt das Ende des Lebens, der du die Menschen lässest sterben. Der Tod, das ist ja das Vorzeichen seit dem Sündenfall in der ganzen Schöpfung, nicht nur an uns Menschen, an allem, was besteht, an allem, was es gibt. In 1. Mose 3, da wird uns ja berichtet, diese Geschichte, wie der Tod, wie das Schlimme, wie das Vergehen in diese Welt kam. Als Gott dem Menschen den Paradiesesgarten gab. Gott hat die ganze Welt geschaffen, aber dann hat er ausdrücklich auf dieser Welt einen Garten ausgegrenzt. Es ist nicht richtig zu sagen, die ganze Welt war ursprünglich ein Paradies, war sie nicht. Sondern es gab auf dieser von Gott geschaffenen Erde ein Paradies, und zwar genau bezeichnet, wahrscheinlich im heutigen Irak gelegen, zwischen Tigris und Euphrat. Da hat Gott für den Menschen einen Raum geschaffen, eine Heimat auf dieser Erde. Und von dort aus wird verständlich, dass er sagt, als Auftrag, ihr sollt die Erde bebauen und bewahren. Macht sie euch untertan. Nicht die ganze Erde war paradiesisch. Der Mensch lebte im Paradies und von dort aus war ihm die Handlungsvollmacht gegeben, diese ganze Erde zu gestalten. Dann setzt ihn Gott in den Garten und jetzt ergibt ihm die Gelegenheit. Der Mensch ist kein Tier. Ein Tier handelt nach Instinkten, das, was es antreibt. Der Mensch ist kein Tier, sondern der Mensch hat einen Willen. Und dieser Wille, der darf auf Gott gerichtet sein. Gott schuf ihn zu seinem Gegenüber, zum Ebenbild, zum Verwalter. Wir würden heute sagen, Prokurist, Handlungsvollmacht. Und damit der Mensch nicht zwangsweise zu Gott gehört. Darum gibt er ein Gebot. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von diesem einen sollst du nicht essen. Da gibt Gott dem Menschen die Möglichkeit, seine Liebe zu zeigen. Die Liebe kann ich nur zeigen, wenn ich den Willen des anderen kenne und ihm zuliebe lebe. Damit das Verhältnis zwischen Gott und Mensch weder von Instinkt noch von Hörigkeit geprägt ist, sondern von freier Liebe und Gegenliebe. Darum gibt es das Gebot. Der Mensch kennt jetzt den Willen Gottes und wenn er Gott liebt, dann will er auch diesen Willen tun. Das wäre blöd. Zwei, die sich lieb haben und ich mache immer das Gegenteil von dem, was der andere will. Ich tue ihm zum Bosse. Sagen wir im Schwäbischen, das hebt nicht lang. Noch einmal dieses Beispiel, wenn ich heute Abend heimkomme, meine Frau sitzt da und ich überreiche ihr, ich halte noch irgendwo einen Strauß Nelken. Dann schaut sie mich an und dann denkt sie, was will der von mir? Will der heute Abend echt noch Krach? Legt er es drauf an? Weil ich ganz genau weiß, meine Frau will keine Nelken. Die hat sie absolut nicht gern. Die sagt, die gehören auf den Friedhof, aber nicht ins Haus. Wenn ich ihr zeigen will, du, ich liebe dich, dann muss ich ihr gelbe Rosen schenken. Dann weiß sie sofort, was läuft. Weil das sind ihre Lieblingsblumen. Ich wäre ja blöd, ich komme mit Nelken nach Hause. Ich weiß den Willen des anderen. Der Mensch weiß den Willen Gottes. Und Gott sagt ihm auch die Konsequenzen. Denn an dem Tage, an dem ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Es ist Gnade. Adam und Eva essen von dieser Frucht, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es ist Gnade Gottes, dass sie nicht an dem Tage sterben, sondern er gibt ihnen noch Raum und Zeit. aber mit dem ist der Tod in der Welt, ist der Tod im Leben des Menschen. Und die Bibel sagt in einer Nüchternheit ohne Gleichen, und das sollten wir uns immer vor Augen halten, der Tod ist der Sünde Sold. Das Ergebnis auch im besten Leben, wir sterben. Weil wir schuldige Leute sind und sündigen. Das hebräische Wort für Tod heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt abknicken. Oder die zweite Bedeutung, die Wurzel abschneiden. Merkt ihr jetzt, was da vom Menschensohn, vom Gottesknecht gesagt ist? Das geknickte Rohr wird er nicht vollends zerbrechen. Es ist schon die Axt dem Baum an die Wurzel gelegt. Er sagt, lass ihn noch. Da geht's um die Todesfrage. Wenn einmal eine Blume abgeknickt ist, dann kannst du alles machen. Das kannst du mit dem Stab wieder rummachen, du kannst mit Sekundenkleber probieren. Aber diese Blume wird verwelken, der Saft läuft nicht mehr durch. So ist das bei uns Menschen. Der Tod ist abnicken. Unser Leben ist eigentlich, so hat es einer einmal ausgedrückt, menschliches Leben ist Sein zum Tode. Ist der Ernst der Sünde. Deshalb reden wir zunächst von den Folgen der Sünde. Seit dem Sündenfall hat diese Welt einschließlich uns Menschen dieses Vorzeichen, Tod, Vergehen, Untergang. Dass wir das nicht verharmlosen. Es wird immer so nett gesagt, der Tod gehört zum Leben. Absolut nicht. Der Tod ist Abbruch des Lebens. Gevatter Tod oder wie das heißt da alles. Nein, der Tod ist eine ganz brutale Angelegenheit. Egal, ob das bei einem jungen Menschen eintritt oder bei einem alten. Der Tod ist unwahrscheinlich brutal, denn er schneidet alles ab. Alles ab. Was mit dem Sündenfall in die Welt gekommen ist, ist nicht nur ein Betriebsunfall, den man so wieder einigermaßen reparieren kann, sondern da ist eine völlig andere Qualität jetzt in der Welt. Eine völlig andere Qualität. Wenn es heißt, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Das Wort, das hier steht, heißt ja zweimal zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das erste, was hier steht, heißt zum Spiegelbild. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich. Wer den Adam sah, der wusste, wie Gott aussah. Fleisch und Blut ist der natürliche Leib, der sterbliche Leib. Wir sehen an Jesus, wie Gott aussieht. Er kommt durch verschlossene Türen. Er kann essen, aber er kann auch gen Himmel fahren. Das ist der Herrlichkeitsleib, den wir auch wieder erhalten werden. Der Adam hatte den ewigen Herrlichkeitsleib. Und jetzt, durch den Tod, wird es der sündige Leib aus Fleisch und Blut. Deswegen sage ich, eine völlige Qualitätsänderung. Der Adam unterlag nicht dem Tod. Er war mit dem Herrlichkeits-, dem Ewigkeitsleib geschaffen. Bei uns sieht man, an jedem Winkel sieht man Tod in unserem Leben. Der Adam hat nie eine Brille gebraucht. Eine Brille ist der Zeichen, ich werde älter und die Augen, die machen da irgendwelche Sperenzchen. Und wenn ich jetzt die Brille runter tue, bin ich völlig hilflos. Ich sehe nichts. Das ist Zeichen des Alters. Wenn der Adam sich gekämmt hat, war nie ein Haar im Kamm. Weil Haarausfall ist ein Zeichen des Alters, des Alterns. Der Adam, der hatte eine völlig andere Haut wie wir. Denn unsere Haut, unser ganzer Körper ist vollständig umgeben von Tod. Die obersten Schichten unserer Haut sind abgestorbene Zellen. Das merkt ihr, wenn ihr euch wascht und nachher abrubbelt. Das tut ja nicht weh, wenn das lebende Zellen wären. Den Schmerz können wir nicht aushalten, sondern das sind alles tote Zellen. Wir sind buchstäblich, leibhaftig, völlig umgeben vom Tod. Der Adam wurde auch nicht als Baby geboren. Als Baby geboren sein heißt älter werden. Und älter werden heißt auf den Tod zugehen. Und Gott hat Adam und Eva vollendet geschaffen. Die wurden nicht geboren. Die Geburt, unsere Väter haben gesagt, mit jeder Geburt ist eine Leiche angesagt. Geboren werden heißt älter werden zum Sterben. Merkt ihr, wie tief Jesus hereingekommen ist in unsere Welt? Er wurde als Baby geboren. Er hat in allem unsere menschliche Art angenommen. Selbst diesen Leib des Todes hat Jesus angenommen. Das heißt wahrer Mensch. Er ist nicht plötzlich an irgendeiner Stelle dagestanden. Was ist das beste Alter für einen Mann? 40, sagt Hanner. Ja, sagen wir 25, 30. Gell? Ich würde ja sagen 60. Ist auch ein gutes Alter, aber da bleiben schon manche Haare im Kamm. Jesus ist nicht plötzlich mit 30 dagestanden, sondern er ist als Baby geboren, aufgewachsen und hat diese ganze Entwicklung des Leibes hin zum Tod durchgemacht. Adam war zeitlos. Der war zeitlos. Aber ab dem Tag, wo der Tod in die Welt kam durch seine Sünde, ist Adam gealtert. Das ist das Zeichen des Todes. Denn die Folgen der Sünde. Aber zunächst einmal, Gott gibt immer noch Zeit zum Leben. Er setzt Grenzen jetzt, die Grenze des Todes, aber er behütet Leben. Wir sehen, wie der Mensch selber dieses Leben immer mehr zerstört. Am Anfang, da war der Mensch, konnte er uralt werden. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht nachgeschaut, wie alt der Adam wurde. 930. Wie viel? 930 Jahre. Und wer war der älteste Mensch? Methusalem, wie viele Jahre? 969. Werdet ihr so alt werden? Unter den Bedingungen, wie sie jetzt sind, unseres Lebens, das wäre schrecklich. Ich habe die Geschichte einmal erzählt im Religionsunterricht, wie alt die Menschen geworden sind, 969. Und dann hat ein Junge gesagt, so alt wie die Auwärter. Dann hat ein Mädchen zu ihm gesagt, na, wärst du aber arg runzelig. Leben unter diesen Bedingungen 969 Jahre, es wäre schrecklich. Es wäre schrecklich. Ja, wir müssen das System sicher umbauen. Da müsste man arbeiten bis zum 900. Lebensjahr. Dann kriegt man eine 69-Jahr-Rente. Dann hat man 900 Jahre einzahlt, das ist nicht lange. Aber durch die Folgen der Sünde, die sich immer mehr ausgebreitet haben in dieser Welt, wird Leben immer schwerer. Und schließlich gibt's diese Grenze, unser Leben währet 70 Jahre. Und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und jetzt schaut einmal, es kommt kein Land dieser Erde kommt über diesen Durchschnitt hinaus. Wir liegen jetzt knapp dran. Knapp dran. Aber wir kommen nicht drüber hinaus. Das ist die Durchschnittszahl. Wenn man das vergleicht mit einem Land wie Indien, wo so große Säuglingssterblichkeit und diese Krankheiten und alles sind, da liegt das Durchschnittsalter bei 31. Und bei uns bei 79, glaube ich, bei Frauen und bei Männern ein bisschen weniger. Natürlich. Das ist bei uns heute der sogenannte Fortschritt der Medizin, aber mit dem gesamten Fortschritt der Medizin überspringen wir nicht diese Grenze. Wir überspringen sie nicht. Gott gibt Zeit zum Leben. Leben lohnt sich. Leben lohnt sich. Was noch nicht klar ist, was ist denn die Zukunft des Lebens? Was kommt denn danach? Das ist im alten Bund noch nicht deutlich und klar. Es sind Anzeichen gesetzt. 1. Mose 3, 15, diese Stelle. Es wird einer kommen, dein Nachkomme, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Sie wird ihn aber in die Ferse stechen. Das ist das Jesusgeschehen genau abgebildet. Die Schlange kann noch ihr Gift verspritzen. Jesus stirbt am Kreuz an diesem Gift bis der Schlange. Aber er hat ihr den Kopf zertreten. Das war das Letzte, was sie tun konnte. Ab dem Augenblick, wo Jesus auferstanden ist, ist dem Tod seine letzte Gewalt genommen. Leben lohnt sich. Der Sieg über den Satan, den Jesus errungen hat am Kreuz, das heißt, es gibt im Tiefsten keinen ewigen Tod mehr. Für die, die ihm vertrauen. Da hat er es besiegt. Wer diesem Jesus glaubt, das ist unwahrscheinlich. Wir Christen sterben immer noch. Jeder von uns wird sterben. Außer der Herr kommt früher und wir werden in einem Augenblick verwandelt. Das wird diese Generation sein bei der Wiederkunft Jesu, die an ihn glauben, die gehen nicht durch den Tod, sondern die werden in einem Augenblick verwandelt aus dem irdischen Leib in den ewigen Leib. Aber mit dem, dass Jesus gestorben ist und sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, Christen sterben vom Leben zum Leben. Da ist der Tod nicht mehr Untergang, sondern da ist der Tod Vollendung. Da ist der Tod des Sterbens zwar noch schwer, wenn dieser irdische Leib, der Paulus schreibt, abgebrochen wird. Das ist ja ein lebenslanger Vorgang, das Sterben. Es wird immer weniger. Aber dann verwandelt, hineingerissen in die Neuschöpfung, in den neuen Leib. Ich habe mir so überlegt, 300.000 ist jetzt die neueste Zahl, 300.000, die bei dieser riesigen Flut gestorben sind. Ist es eigentlich für die ein Unglück? Für die, die zurückbleiben, ist schwer. Das ist sehr schwer. Aber für jeden Menschen, der stirbt, ist es eigentlich die Vollendung. Das ist die Vollendung. Für jeden, der glaubt, ganz sicher, der Jesus vertraut. Da ist es kein Unglück, sondern da ist Glück. Für die, die in ihren Religionen, dort ist ja der Islam oder der Hinduismus oder so, sofern sie die Jesusbotschaft gehört haben und abgelehnt haben, bewusst abgelehnt, ist für sie kein Glück. Aber wo sie nicht die Jesusbotschaft hören konnten, da wird der Herr sie richten nach ihren Werken, Römer 1, wie sie Gerechtigkeit geübt haben. Jeder einzelne von diesen 300.000 hat eine Zusage. Und die heißt, sie werden vor dem Richter erscheinen und dieser Richter wird absolut gerecht richten. Absolut gerecht. Und das Zweite, er wird in größtmöglicher Liebe richten. Das sind die beiden Zusagen. Es gibt den Tod, aber Jesus lebt, nun ist der Tod mir, was? Der Eingang in das Leben. Wir können, ich sage es einmal so abgekürzt, ich habe viel von den Hindus gelernt in Indien in diesen langen Jahren, wie die den Tod ansehen. Da gibt es keine große Klage. Natürlich ist da auch Schmerz damit verbunden, aber wenn solch dort ein Mensch stirbt, dann wird er am selben Tag Blumen umkränzt auf offener Bahre hinausgetragen an die Verbrennungsstätte und wird verbrannt und dabei fließt keine einzige Träne. Denn der Hindu, da steckt eine ganz tiefe Erkenntnis dahinter, sagt, das ist ja nur eine kurze Wegstrecke gewesen. Der wird ja wiedergeboren in einem nächsten Leben. Was soll's? Er kann froh sein, dass er jetzt diese Krankheit nicht bis zur Neige auskosten musste. Jetzt ist er tot. Im nächsten Leben hat er die nächste neue große Chance. Das ist ein großes theologisches Wissen dahinter. Dieses Leben hat Wirkung im Nächsten. Was der Hindu-Glaube verzeichnet, ist das, dass er sagt, es ist das gleiche Leben wie das jetzige. Er wird wieder als Mensch geboren. Die Bibel redet auch von der Wiedergeburt, von der Neugeburt, aber zum ewigen Leben. Da ist dieses Leben, das wir jetzt leben, einmalig. Und dann kommt die Ewigkeit. Der Hindu sagt, nein, das ist nicht einmalig. Das geht, der Hindu glaubt an mehr als 3 Millionen Wiedergeburten. Wolltet ihr noch mal 12 sein? War für eine Woche. Wenn ihr alles wisst, was ich jetzt weiß. Aber ich wollte nicht mehr wieder anfangen als Baby und laufen lernen und sprechen lernen und hinfallen und die ganze Prozedur mit der Schule nochmal durchmachen. Und dann die Ausbildung. Das wär schlimm. Alles noch einmal durchmachen ist für mich kein verlockender Gedanke. Gott gibt Zeit zum Leben, aber er weist schon hin, ganz am Anfang, dass dieses Leben für die Zukunft, für die Ewigkeit eine Wirkung hat. Da steht zum Beispiel 1. Mose 17,7, so ein Fingerzeig. Nächstes Mal, 1. Mose 17,7. Was steht dort?
Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei.
So, genau um das geht's. Ich will meinen Bund, sagt Gott zum Abraham, aufrichten mit dir. Und jetzt kommen die Generationen und deine Nachkommen Geschlecht um Geschlecht. Und es soll ein ewiger Bund sein. Da leuchtet Ewigkeit auf. Das Ziel der Wege Gottes ist nicht immer weitergehen, sondern Ewigkeit. Und Ewigkeit ist wieder eine neue Qualität. Denn Ewigkeit heißt Sein ohne Tod. Das ist wieder das, wie der Adam geschaffen war. Wenn von der Ewigkeit die Rede ist, ist von einem Leben ohne Tod die Rede. Das ist Gottes Ziel. Die Frage ist, der Tod ist in dieser Welt, was kommt dann? Ich habe kürzlich einen Besuch gemacht, Geburtstagsbesuch. Wir haben schon uns unterhalten, weit über 80. Und dann sage ich, darf ich Ihnen noch ein Lied lesen? Und dann sagt der Mann, nee, brauche ich nicht. Mit dem kann ich nichts anfangen. Mit dem kann ich nichts anfangen. Ich brauche keinen Gott. Und ich sagte dann zu ihm, ja, aber Sie sind ja schon über 80 Jahre und Sie sind immer noch in der Kirche. Sie sind nie ausgetreten. Dann hat er gesagt, da hat mich mein Vater angemeldet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe das, aber man muss sich doch, wenn man älter wird, doch mit der Frage beschäftigen, was kommt denn nach diesem Leben? Und dann hat er klar und deutlich erwidert, dann ist alles aus. Ich lasse mich verbrennen und dann ist vorbei. Was kommt nach dem Tod? Was kommt dann? Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Das heißt, dass ich eine Antwort habe. Was kommt denn nach dem Tod? Es gibt im Alten Bund immer mehr Hinweise, was kommt. Zum Beispiel der Jesaja, Jesaja 65, 17, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. In welchen Gerechtigkeit wohnt? Neuschöpfung sieht er. Der erste überhaupt im Alten Bund und wohl auch der einzige, der wirklich die Auferstehung sieht. Wer ist es? Bitte? Nein? Wo hättet ihr eine Stelle von Hiob? Mein Erlöser, aber nicht er. Und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Ob ich das auch tue, das sagt er nicht. Meine Augen, es kann immer noch alles irdisch sein. Das sind gute Vorzeichen. Aber der Erste, der Einzige, wo ganz klar von der Auferstehung redet, ist wer? Nein. Der Henoch ward entrückt. Der ward verwandelt. Der ward gleich in die Ewigkeit aufgenommen. Der Daniel. Der Daniel. Schlagt auf, Daniel. 12, Vers 2. Da ist die deutlichste, klarste, eindeutige Aussage unbezweifelbar über die Auferstehung. Daniel 12, Vers 2. Seht ihr, ganz klar und eindeutig. Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Da ist die Auferstehung klar und eindeutig zum ersten und zum einzigen Mal im Alten Bund ausgesprochen. Daniel ist der Prophet, der wirklich das Ende, die Vollendung sieht, am deutlichsten. Merkt euch diese Stelle. Daniel 12, 2. Und erst mit der Auferstehung Jesu Christi ist es eindeutig und klar, was kommt nach dem Tod. Paulus fasst das zusammen in 1. Korinther 15. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Ist ein natürlicher Leib, so ist auch ein geistlicher Leib. So, und jetzt sagt er noch deutlicher, so wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Wisst ihr, wir sind zwar durch den Tod gekennzeichnet, wir sind Leute, die das an sich tragen, aber wir sind alle unverwechselbare Originale. Alle, ohne Ausnahme. Kein einziger Mensch ist exakt so wie der andere. Und so werden wir auch in der Ewigkeit sein. Wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, nämlich dass man uns kennt in unserer Originalität, in unserer Person, so werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Wir werden uns wiedererkennen im Himmel. Wie wir dann aussehen, so wie wir jetzt sind, aber vollendet. Keine Geheimratsecken mehr, keiner wird mehr eine Brille tragen. Der Herrlichkeitsleib, aber so, dass wir, so wie wir getragen haben, das Bild des Irdischen, werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Man wird uns kennen, wir werden einander wiedererkennen in der Ewigkeit. Bin gespannt, welche Stufe das ist. Ich schaue mir heute, wenn mir meine Mutter Bilder zeigt im Album und sagt, das warst du, das sage ich schon möglich. Es kann nicht sein, ich erkenne mich selber nicht wieder. Oder jetzt kürzlich auf dem Klassentreffen da zur 60er-Feier, da schaut man sich an und überlegt, Mensch, wer kennt jetzt das ein? Ich bin überzeugt, mich erkennt sofort jeder, aber die haben genauso geschaut. Ich habe gedacht, ich hätte mich nicht verändert. Man verändert sich gewaltig, gewaltig. Deswegen wahrscheinlich sehen wir dann alle aus wie blühende 30-Jährige oder so. In Herrlichkeit, das Bild des Himmlischen. Wir werden im Himmel keine Geistwesen sein, sondern wir werden den ewigen, den neuen, den vollendeten, den herrlichen Leib haben. Und dieser Leib ist nicht mehr gebunden an Materie. Das wird ein anderer Stoff sein. Aber es wird gesät. Da wird ein Zusammenhang hergestellt. Gesät und geerntet. Jesus. Ich habe vorher gesagt, er wurde als Baby geboren. Das heißt, er hat den irdischen, vergänglichen, menschlichen Leib gehabt. Fleisch und Blut. Aber es gibt eine große Ausnahme. Dieser Leib Jesu, der ist versucht worden, wie wir, doch ohne Sünde. Ohne Sünde. Er hat den Leib des Todes an sich getragen. Aber er war ein Leib des Gehorsams. Deshalb ist der Leib Jesu nicht mehr im Grab, sondern er wurde verwandelt. Ein Leib, der ohne Sünde war, der wurde verwandelt. Das steht schon im Alten Testament. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Unser irdischer Leib mit seinen vielen Begehrlichkeiten, mit dem, was wir an Sünde getan haben, der verwest. Der Leib Jesu ist nicht verwest. Der Leib Jesu wurde verwandelt. Deshalb war das Grab leer. Da hat normalerweise muss der Leib des Todes Verwesung durchmachen, muss vergehen. Das sagt Gott, von der Erde bist du genommen und du sollst wieder zu Erde werden. Im Übrigen nur in Klammer gesagt, ich halte das für keine große Auseinandersetzung, Erdbestattung oder Feuerbestattung. Ob ein Mensch verwest und nachher Erde wird oder ob er in kürzerer Zeit verbrannt wird und Asche wird, es ist im Grunde der gleiche Vorgang. Was bei der Feuerbestattung schwierig ist, ist, dass die Feuerbestattung eigentlich ein Bekenntnis der Atheisten ist. Wo verboten? Du sollst deinen Sohn nicht durchs Feuer gehen lassen oder so. Bitte? Gut, aber ich halte es für keine große Glaubensfrage. Aber ich würde das als Bekenntniszeichen für uns Christen setzen, weil die Atheisten das so propagieren, wir lassen uns verbrennen, um zu zeigen, es gibt nichts mehr, dass wir bei der Erdbestattung bleiben. Der Leib des Todes, der vergeht. Jesus hat den Leib des Todes, doch ohne Sünde, der vergeht nicht. Der wird verwandelt. In einem Nu, die Auferstehung Jesu Christi, da wird dieser gematterte, kaputte Leib in den Herrlichkeitsleib verwandelt. Und jetzt können wir beobachten, so wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Was hatte Jesus auch im Auferstehungsleib? Seine Wundmale. Bis in Offenbarung 5, das Lamm, das erwürget ist. Der Herrlichkeitsleib des Christus trägt die Zeichen des Opfers und der Versöhnung. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben, Zacharia 12. Das heißt, er bleibt kenntlich, aber in der Herrlichkeit. Dieser Herrlichkeitsleib kann die Konturen der Materie annehmen, er ist aber nicht mehr daran gebunden. Jetzt, Gott setzt Grenzen. Gott setzt Grenzen. Das ist hier in diesem Kapitel eigentlich das geheime Thema. Die Grenze, wie dieses Leben geschützt wird von ihm. 2. Mose 21, 24. Da kommt es zum ersten Mal. Auge um Auge. Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Später wird es ergänzt bis zu dem Leben um Leben. Das ist die Grenze. Um Leben möglich zu machen, dieses Gottesgesetz. Zuerst heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Das gehört hierher. Und jetzt wird das bis in die Einzelheiten ausgedehnt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Beule für Beule, Wunde um Wunde. Das sogenannte Jus Talionis, das gerechte Gesetz. Es soll Strafe sein und Abschreckung. Wenn ich auf jemanden zugehe und hau ihm ins Gesicht und verletze sein Auge, wird mir das Gleiche getan. Ich weiß von vornherein, was mir blüht. Gell, der Islam hat dieses Gesetz ein Stück übernommen, aber sehr weit verschärft. Was du mit der Hand tust, dafür wird die Hand weggenommen. Das ist nicht biblisch. Wenn jemand beim Diebstahl erwischt wird, bei der Scharia, beim Islamgesetz, dem wird die Hand abgehauen. Das ist nicht mehr die Verhältnismäßigkeit. Hier geht's um Verhältnismäßigkeit, das genau deutlich ist, wir haben es in einem Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. So kann ich also im Leben, so kann man leben, weil ich von vornherein weiß, wenn ich jetzt dem das antue, das wird mir auch angetan. Das schreckt ab. Ist aber auch eine große Bewahrung. Wenn ich jetzt zum Beispiel nachher aus Weilheim rausfahre und habe den Fuß auf dem Gas und statt den erlaubten 50, da steht ja so eine Kamera, kann man eigentlich erkennen, ob die an ist. Bitte? Ja, ja, das ist zu spät. Kann man vorher erkennen, ob so eine Kamera an ist? Gebt mir mal einen Ratschlag. Wenn im oberen Auge was spiegelt. Dann muss ich so langsam fahren, da wird es sowieso nicht blitzt. Gibt es das auch? Ein Radarwarner? Darf man das haben? Nicht gebrauchen. So. Also, ich habe den Fuß auf dem Gas und fahre 90. Das sind 40 Kilometer zu viel. Ich werde geblitzt. Dann kann ich zu Hause nachlesen, genau, im Bußgeldkatalog. Ich glaube, was, 4 Wochen Führerscheinentzug und Bußgeld und Punkte. Das kann ich genau nachlesen. Wenn jetzt der Bescheid kommt, das heißt, die Polizei stürmt mein Haus, nimmt mich fest und sagt 40 Kilometer zu schnell, sie kommen vor Gericht und das Schwurgericht verurteilt mich zu 15 Jahren. Das wäre ja blöd. Würde ich sagen, ist absolut dumm, was da geschieht. Kann mir nicht sein. Sondern ich weiß genau, was mir blüht. Andersherum, wenn ich da eine Bank überfalle, und dabei sogar jemand schwer verletzt. Und dann fasst mich die Polizei und ich komme vor Gericht. Und der Richter sagt, Sie sehen so sympathisch aus und sind so freundlich aufgetreten, ich verurteile Sie zu 40 Mark Geldstrafe. Das wäre auch ungerecht. Sondern dieses Jus Talionis, die Verhältnismäßigkeit, wird hergestellt, das Leben geschützt wird. Und jetzt sind wir wieder beim Begriff des Bluträchers. Wer Menschen Blut vergießt, das gehört in dieses Gottesgesetz. Dessen Blut soll auch vergossen werden. Ein Bluträcher ist nicht irgendwie ein blutrünstiger Mensch, sondern der vollzieht das Gottesgesetz. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor Jahren, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, in Hebron in der Moschee hat dieser orthodoxe Jude Goldmann, ich glaube, damals 27 Moslems erschossen. In unseren Zeitungen wurde nachher so darüber berichtet mit Entsetzen und dann geschrieben, das war irgendein Irrer. Das war kein Irrer. Sondern dieser Goldmann, der hat das genau beobachtet, was in seiner Umgebung in Hebron, wie viele Juden umgebracht worden sind. Und die Regierung hat sie nicht gerächt. Und dann hat er genau die gleiche Zahl Araber umgebracht. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Der junge Mann, der den Rabbin erschossen hat, das war kein Fanatiker, sondern er hat nur gehandelt nach dem Gottesgesetz, so wie er es verstanden hat, wie es in der Schrift steht. Wer das Land Jahwes aufgibt, der soll getötet werden. Er hat das Gottesgesetz vollzogen. Das ist der alte Bund. Leute, dass wir froh sind, dass wir im Neuen leben. Dass das für uns nicht mehr gilt. Das ist bis in Israel für die orthodoxen Juden bis heute das Gottesgesetz in Kraft. Das ist ja nicht irgendein Gesetz, das ist Gottesgesetz. Das wird dieses, was wir so beobachten, den Abzug aus dem Gazastreifen und diese Dinge, macht das unwahrscheinlich schwer, weil das verletzt das Gottesgesetz. So wichtig wie menschliches Leben ist nach dem Gottesgesetz das Land. Wer das Land hergibt, das Land verletzt, das ist wie Mord. Ich erwarte nicht, dass das ohne größte Auseinandersetzungen vor sich geht, wenn es überhaupt geht. Wenn es überhaupt geht. Dieses Gottesgesetz. Und jetzt sind wir, glaube ich, am tiefsten Punkt, ist erfüllt worden am Kreuz. Da hat Jesus das Gottesgesetz erfüllt. Leben für Leben. Dass Jesus am Kreuz stirbt, das heißt nichts anderes als das, mein Leben ist verwirkt durch die Sünde. Jetzt gibt das Leben, Jesus ist das Leben, der Herr des Lebens, der Geber des Lebens, das ewige Leben. Er gibt sich für mich. Jetzt ist das Gottesgesetz Leben für Leben erfüllt. Am Kreuz. Und jetzt kann der neue Bund beginnen. Wir sind frei. Wir sind frei. Es ist kein Bluträcher mehr hinter uns her. So hört der alte Bund auf, dass das Gottesgesetz, das den ganzen alten Bund prägt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben, am Kreuz durch Jesus erfüllt ist und jetzt kann Neues beginnen. Das ist das Kreuz. Geht noch tiefer, aber ich meine jetzt in dieser Hinsicht vom alten Bund, dem Kreuz, versöhnt er, das ist der andere Aspekt. Mit sich selber. Er gibt sein Leben, damit Leben Ewiges möglich ist. Ja. Der spezielle Fall von den Freistädten, Josua 20, wir haben uns jetzt rangetastet an dieses Gottesgesetz, damit wir verstehen, was Bluträcher und Totschläger meinen. Der spezielle Fall, dass jemand unabsichtlich, also aus Versehen und ohne Vorsatz, einen anderen erschlägt. Halten wir fest, unabsichtlich, aber nicht unschuldig. Das ist ein Unterschied. Er ist nicht unschuldig, sondern hat das Gottesgesetz verletzt. Ob er das jetzt mit vollem Willen getan hat, das mildert das. Aber er hat einen anderen Menschen getötet und das Gottesgesetz muss vollzogen werden. Unabsichtlich, aber nicht unschuldig. Wörtlich eigentlich steht hier für das unabsichtlich, da wird deutlich, in die Irre geführt. In die Irre geführt. Hinter der Sünde steht immer der Verführer. So sagt Gott zum Kain, solange du fromm bist und frei den Blick erhebst, das ist in Ordnung, aber die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Wir sind verführbar. Du senkst den Blick, das heißt, du schaust nicht mehr auf ihn. Und da setzt der Satan an. Wer von uns will schon bewusst sündigen? Wer will das schon? Wer geht schon in den Laden, ich lasse ein einfaches Beispiel, und nimmt sich vor, so, heute glaube ich alles, was irgendwie zu glauben ist. Aber wenn er im Laden ist, und da ist das alles so verführerisch aufgebaut, da kann es dann schon vorkommen. Er greift sich was. Er ist nicht mit dem Vorsatz hingegangen. Das heißt aber nicht, dass er unschuldig ist, sondern hat es verführt getan. Wer von uns will schon wissentlich und willentlich sündigen und nimmt sich morgens um 7 Uhr, wenn er aufsteht, vor, aber heute haue ich dem die Fresse voll? Absolut nicht. Aber irgendwann am Tag, ich begegne dem und dann kriege ich einen Zorn, weil der mich wieder reizt und dann kommt es eben dazu. Wir werden in die Irre geführt. Wir sind ganz leicht verführbar. Das meint dieses unabsichtlich. Nicht unschuldig, sondern Verführte. Da hat der Satan unwahrscheinlich viel Möglichkeiten bei uns anzusetzen. Unwahrscheinlich viel Möglichkeiten. Durch all das, was auf uns einstürmt, was wir sehen, wo er Gelegenheiten schafft. Ich habe mich jetzt mit dem Sündenfall noch einmal sehr beschäftigt. Am Sonntag ist das Predigtthema, das war ja nicht so dass die Eva durch den Garten Eden, durchs Paradies spazieren gegangen ist. Und dann kommt sie bei ihrem Lustwandel unter diesen Baum und plötzlich macht's Batsch, weil der Apfel reif ist oder was da hing, und fällt ihr auf den Kopf. Und im Schreck macht sie den Mund auf und beißt zu. Arme Eva. Da muss man ja Mitleid haben mit ihr. Und der Adam springt herbei und denkt, Mensch, die Eva hat's durchschlagen mit dieser großen Frucht und fällt hin und ihm gerät auch noch ein Stück in den Mund. So war's nicht. Sondern die Eva, die ließ sich verführen. Die ließ sich verführen. Die hat der Schlange zugehört. Und dann heißt's, und Eva sah, dass von der Frucht gut zu essen wäre. Und sie nahm und sie aß. Das sind drei verschiedene Dinge. Zuerst sieht sie, dann nimmt sie, es hätte sie immer noch lassen können, aber es hat sie hineingebissen. Übrigens, der Adam macht eine äußerst schlechte Figur in dieser Geschichte. Weil der war offensichtlich dabei, der sagt keinen Ton. Keinen Ton. Aber es heißt, und sie gab ihm und er aß. Der steht wie ein Betrüppelter dabei. Der hört sich die ganze Auseinandersetzung an. Der springt der Eva absolut nicht bei und holt sie raus aus dem Schlamassel. Der lässt sie grad hineinschlittern und dann isst er noch kräftig mit. Und nachher sagt er, ich war's et. Du war's. Da setzt der Satan an, dass er die Umstände schafft. Und dann geht das in meinem Leben so unabsichtlich. Ich habe mir es nicht vorgenommen, aber dann kommt's. Der Paulus gibt uns einen ganz wichtigen Satz, den sage ich noch vor der Pause. Römer 14, 23. Was nicht aus Glauben kommt, das ist Sünde. Was nicht in dieser Jesus-Verbindung Bestand hat, das ist Sünde. Was nicht aus diesem Jesus-Vertrauen kommt. So, jetzt machen wir eine Pause. Diese sechs Freistädte, übrigens gab es das durch die Jahrhunderte auch bei uns hier. Wahrscheinlich sind wir hier in Weilheim. Auch in solch einer Freistadt Weilen. Weil der Stadt war solch eine Freistadt. Weil im Schönbuch, Weilheim. Ihr könnt mal auf der Karte anschauen, so immer im Umkreis, so wenn man im Zirkel 50 Kilometer, irgendwo gibt es ein Weil. Freistädte. Wir haben jetzt von den Folgen der Sünde gesprochen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt Rettung aus Sünde. Jetzt kommen diese sechs Freistädte. Was hat das für eine Bedeutung? Zunächst erschließen wir es am besten über die Namen. Die erste Freistadt ist Kedesh in Galiläa auf dem Gebirge Naphtali. Kedesh, Kadosh, eigentlich ausgesondert, heilig, zum Herrn gehörig. Also die Stadt bezeichnet eine Qualität, eine zum Herrn gehörige Stadt. Die zweite Freistadt ist Sichem, wörtlich übersetzt auf den Schultern tragen. So eine Barmherzigkeitsname. Die dritte Freistadt ist Kiryat Arba. Eigentlich wirklich offenes Fenster haben. Die vierte Freistadt, Bezer. Bezer, wörtlich geprüft wie Gold. Die fünfte Freistadt, Ramot, der Hügel, das Erhöhte. Und die sechste, Golan, offenes Ohr. Wenn wir diese Namen hören, da verbinden sich neutestamentlich. Was hier Orte sind, ist in Jesu Person da. Kadosch, ausgesondert, heilig, ganz zum Herrn gehörig, der Sohn Gottes. Sich ihm auf den Schultern tragen. Das Gleichnis von den Schafen, wie Jesus das eine Schaf sucht und heimträgt. Kirjat Arba, ein offenes Fenster haben. Das hebräische Bild für Gebet. Daniel am offenen Fenster nach Jerusalem, wie von Jesus immer und immer wieder berichtet wird, er ging auf einen einsamen Berg und betete. Besser geprüft wie Gold, Jesu in seinem Leidensweg. Ramot, der Erhöhte, der Hügel, Jesus am Kreuz. Und schließlich Golan, das offene Ohr des Wort Gottes. Diese sechs Städte bilden vorab, was dann in der Person Jesu Christi konzentriert heißt, um die Sünde zu entmächtigen. Was hier Orte, ist dort die Person. Er allein kann Sünde beseitigen und er hat das getan. Drei dieser Städte, die ersten drei, liegen auf dem Berg. Im ersten Petrusbrief heißt, er hat unsere Sünde hinaufgetragen an das Holz. Zwei dieser Städte künden vom Leiden, Bezer und Ramoth, die 4 und 5. Jesus hat das alles selber durchlitten. Die andere Stadt liegt im weiten Land. Jesus, der bis an die Grenzen dieser Erde sein Evangelium verkündigen lässt. Freistadt, das hebräische Wort heißt eigentlich wörtlich Wiedervereinigungsstadt. Wiedervereinigt mit dem Vater. Das Alte Testament kennt für Sünde Eindämmung und dann ein Stück weit Bewahrung. Das Neue Testament, in Jesus ist Sünde weggetan, gelöscht. Mein Sohn hat mir das deutlich gemacht, ein Computer, der speichert ja alles, da kannst du alles eingeben und das kannst du dann irgendwann abrufen. Und dann kommt das alles haarklein wieder raus. Wenn nun einmal wir vor Jesus, dem Richter, erscheinen, die wir an ihn geglaubt haben und ihm vertraut haben, und er setzt unseren Lebenscomputer in Gang und druckt aus, was da alles in Sünde enthalten war, wisst ihr, was da rauskommt? Lauter weiße Blätter. Lauter weiße Blätter. Das macht Jesus. Der Satan sucht dir immer und immer wieder einzureden. Deine frühere Schuld, dein früheres Vergehen, deine frühere Sünde, das sei alles noch da, es ist nicht mehr da. Wenn deine Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wer Jesus Christus vertraut und ihm glaubt und an seiner Vergebung lebt, der Petrus schreibt einmal, der ist wie ein neugeborenes Kindlein. Seit ich das erklärt bekommen habe mit dem Computer, da kann ich ganz anders beten und kann sagen, Satan, halt's Maul. Du hast mir nichts mehr vorzurechnen, mein Blatt ist weiß. Ist leer. Da steht nichts drauf. Du kannst mir alles einreden. Du kannst mich an das alles erinnern. Das ist unser Leib des Todes. Der hat es gespeichert im Hirn. Und der Satan bringt das fertig, diesen Hirncomputer immer und immer wieder in Gang zu setzen. Dann sage ich, ja, ich denke noch dran. Aber das ist vorbei, vergessen, weg vor Gott ist mein Blatt weiß. Das tut Jesus. Nicht nur eine Freistatt, wo ich mich bergen kann und eine Weile aufschnaufen kann, sondern weg, vergeben. Das ist seine Großtat. Noch geschieht in unserem Leben immer wieder Sünde. Aber nicht mehr von unserem Wesen her. Noch einmal, Fritz Grünzweig hat immer wieder gesagt, Sünde geschieht im Leben eines Christen nicht mehr fahrplanmäßig, sondern als Betriebsunfall. Das ist ein großer Unterschied. Der Zug fährt ab 11.33 Uhr in Stuttgart und eingeplant ist um 12.05 Uhr ein Unfall am Bahnübergang in Wernau. Kann ich mich darauf einrichten? Nee. Der Zug fährt ab 11.33 Uhr in Stuttgart und in aller Regel kommt er ohne Unfall an, aber manchmal, da passiert was. 1. Johannes 1, Vers 8, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Allerdings mit einem großen Unterschied. Christen sind im gleichen Zustand wie Adam und Eva bei der Versuchung. Woher kommt die Sünde bei der Eva und beim Adam? Nicht aus ihr, sondern von der Schlange. Sie wird von außerhalb versucht. Und dann lässt sie das herein. Beim natürlichen Menschen, da wohnt die Sünde in ihm. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Die Sünde wohnt in uns. Aus dem Herzen, sagt Jesus, kommen arge und böse Gedanken, Mord, Ehebruch und was da alles kommt. Das wohnt in uns. Im Christen wohnt der Heilige Geist. Nicht mehr die Sünde. Aber wir tragen diesen Leib des Todes der Versuchlichkeit. Und die Sünde, der Satan versucht, wie die Schlange bei der Eva, immer wieder von außen an uns heran, in uns hineinzukommen. Und es gibt viele, viele Angriffsstellen. Und dann geschieht es auch. Noch einmal mein Bild. Da mache ich das Rosenbeet im Pfarrgarten. Ich bin froh, dass das hinterm Haus liegt. Aber einmal im Jahr mindestens packt mich der Rappel und ich mache das Ratzeputz sauber. Klasse. Jedes Kräutlein kommt da raus. Das liegt nachher prächtig da. Aber schon nach 4 Tagen, da fängt das Unkraut wieder an. Woran liegt das? Habe ich nicht richtig geschafft? Verklagt mich nicht. Ich habe geschafft. Jedes Würzele war draußen. Aber die Umgebung, alle, der Löwenzahn, was da alles blüht und es fliegt her und findet auf diesem Boden Nahrung. Wenn ich will, dass das Rosenbeet sauber bleibt, dann müsste ich eigentlich jeden Tag Unkraut entfernen. Herr Zudecker wäre ja auch nichts. Ich habe schon mit so Mulch probiert. Aber das nützt auch nicht viel. Das wächst da zwischendurch. Oder muss man das so dick machen? Hä? Da wächst gar nicht mehr, wenn ich alles zudecke. Wir leben mit unserem Leib in dieser Umwelt, die überall von Sünde geprägt ist. Und das versucht uns. Das macht uns immer wieder angreifbar. Und darum ist es wichtig, wer aber seine Sünde bekennt, da ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt. dass ich immer und immer wieder zu meinem Herrn komme und sage, Herr Jesus, das habe ich gar nicht willen. Es war so. Ich wollte so leben, wie es in deinem Wort steht, und ich habe heute so einen Rappel gekriegt. Ich kenne mich selber nicht, was ich alles gesagt habe zu dem. Vergib du mir, und ich sag's zum anderen, verzeih mir, dass ich die Wurzeln wieder rausnehme. Die Wurzeln. Dass Jesus mich reinigen kann. Aber das ist wichtig. Du kannst dich als Christ nicht hinausreden und sagen, ja, so bin ich halt. So bist du nicht. Nimm das in Anspruch. In dir wohnt der Geist Gottes, und der Geist Gottes, der tut ein Herkuleswerk, weil er dich ständig immer wieder meint und sagt, du so nicht. Mach so nicht. Das ist nicht nach dem Willen Jesu. Der Geist Gottes hat eine Hauptaufgabe bei uns Christen, uns zu warnen, zu mahnen vor der Sünde. Da würde ich mich nicht einmal auf mein Gewissen verlassen. Das Gewissen, das kann man leicht prägen, so und so. Aber der Geist Gottes ist unbestechlich. Wir haben nicht nur eine Freistatt, sondern wir haben die Vergebung unserer Sünden. Es heißt hier in Vers 6 von diesem, der Totschläger, er soll dort bleiben, bis der hohe Priester gestorben ist. Merkt ihr neutestamentlich, der hohe Priester ist gestorben. Das ist Jesus. Jetzt können wir wieder heimkehren. Der Mensch kann wieder umkehren und heimkehren. Der hohe Priester ist gestorben. Wir dürfen zurück. Merkt ihr, das sind nicht nur Städtenamen, sondern da leuchtet im Alten Testament, leuchtet die ganze Jesusbotschaft auf, die dann in ihm erfüllt ist. Deshalb das Dritte noch, die Heimkehr zum Leben. Diese Freistädte, sie sind eigentlich Vorabbildung der neutestamentlichen Gemeinde. Ihr sollt, heißt es in Vers 4, sie sollen ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, um bei ihnen zu wohnen. In die Stadt nehmen, im Hebräischen heißt da ganz wörtlich, sie sollen ihn einernten. Da sieht Jesus droben am See Genezareth, umdrängt von vielen, vielen Menschen. Und dann heißt es, als er das Volk sah, da jammerte es ihn. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Leute, die kaputt sind, die ohne Gott leben, mitten in Israel, dort oben in Galiläa. Und dann sagt Jesus ein Wort, die Ernte ist groß. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Hier wird ein Totschläger eingeerntet, das heißt hereingenommen in den Schutz und die Zuflucht dieser Stadt. Jesus will ernten dort, wo Menschen kaputt sind, Missratene. Normalerweise, wenn man so nach einem Hagelwetter durch die Felder geht und sieht es, wie das niedergemäht ist, wie das alles am Boden liegt, liegt und auswächst, dann sagt man, da kann man nicht mehr viel ernten. Und Jesus sieht dieses kaputte, verhagelte, zusammengeschlagene Leben von Menschen und sagt, die Ernte ist groß. Die will ich, denen will ich helfen. Nicht die Abkehr von der bösen Welt, sondern die Hinkehr, um zu ernten. Wichtig ist, dass er sagt, bittet den Herrn der Ernte. Alles Ernten beginnt offensichtlich mit dem Gebet, mit der Bitte. An unserem Beten merkt der Herr, dass wir auch bereit sind, mitzuhelfen. Ich kann nicht für einen anderen beten, ohne dass ich mich dann gebrauchen lasse, wenn der Herr mir Raum gibt. Die Fürbitte, mit dem beginnt alle Mission. Und im Bitten, da zeigt mir der Herr, wo er mich hinstellt, wen ich ernten soll. Man sagt nicht umsonst, der oder die ist mir aufs Herz gelegt. Es beginnt im Gebet, dass ich auch an der richtigen Stelle ernte. Darf ich es nochmal mit dem Beispiel machen? In Indien, da sahen wir immer wieder die Kaffeeplantagen. Ich habe früher auch nie gewusst, wie Kaffee aussieht, wie der wächst. Also auf jeden Fall nicht in der Tüte, das war mir klar. Sondern es gibt Kaffeesträucher. Das sind sehr große, voluminöse Sträucher. Und wenn man vor so einem Kaffeestrauch steht, der hat zu gleicher Zeit Blüten. Schöne weiße Blüten. Dann hat er grüne Beeren dran, rote Beeren und braune Beeren. So groß ungefähr wie mein Daumennagel. Wenn mir jetzt damals jemand einen Sack gegeben hätte und gesagt, jetzt sammle mal den reifen Kaffee. Also die Blüten hätte ich nicht geerntet, so viel weiß ich. Es gibt zwar Blümchenkaffee, aber es hat einen anderen Namen. Darf man fragen, wer von euch hätte die grünen Beeren gesammelt? Keiner. Wer von euch hätte, einer wenigstens die grünen, zwei. Wer hätte die roten Beeren gesammelt? Auch einige. Und wer hätte die braunen Beeren gesammelt? Also die braunen Beeren, die sind schon faulig. Die sind verdorben. Da hätte man unseren Sack gleich wegschmeißen können. Die grünen Beeren, die sind noch nicht ganz reif, die roten sind's. Sieht aus wie Hagebutten, ein bisschen größer. Und wenn man diese rote Schale wegmacht, dann kommen zwei weiße Kerne, Kaffeebohnen raus. Die müssen dann getrocknet werden und werden in diesem weißen Zustand verschifft zu uns und bei uns geröstet. Also nicht dort. Aber es muss man erst wissen, welche Frucht ist reif. Das sagt uns der Geist Gottes. Wenn wir in der Erntearbeit im Reich Gottes sind, dann weist er uns an die Menschen, die der Herr jetzt rufen will. Die der Herr jetzt rufen will. Die Fürbitte in doppelter Weise. Für wen hat denn Abraham Fürbitte getan? Nicht für Lot, sondern für Sodom und Gomorra. Das ist ja der Inbegriff des Bösen. In dieser Fürbitte des Abraham kommt der Lot nicht vor, sondern Sodom und Gomorra. Und er bittet ja, er handelt mit Gott in dieser Fürbitte. Bis hin zu, und wenn, wie viel? 10 Gerechte Minimum in einer dieser Städte wären. Und der Herr sagt, ich werde sie verschonen. Diese dringendste Fürbitte. Es ist das Schlimme für Sodom und Gomorra. Groß, riesige Städte nach damaliger Zeit. Es waren weit über 100.000 Einwohner, nicht einmal 10 Gerechte. Denkt ihr mal. Ihr wisst, das ist der Grund, warum heute ein jüdischer Gottesdienst erst beginnen kann, wenn 10 Männer da sind. Dann kann er anfangen. Das kommt von der Fürbitte des Abraham. Frauen zählen leider noch nicht im Judentum. Es müssen 10 Männer sein und dann kann man anfangen. Für wen betet denn Mose, als er vom Sinai runterkommt und das goldene Kalb sieht? Für wen tut er Fürbitte? Für Israel, für die Gemeinde. Das sind diese beiden Pole, die Fürbitte für diese Welt und die Fürbitte für die Gemeinde. Vers 6 heißt dann, wenn der hohe Priester gestorben ist, dann darf der Totschläger, und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, das kommt über 1100 Mal in der Bibel. Wird er übersetzt hiermit zurückkommen, ganz wörtlich heißt das eigentlich bekehren. Bekehren, Schub, umkehren, heimkehren, bekehren. Das ist das Hauptwort. Es gibt die Heimkehr, die Umkehr, die Bekehrung zum Leben. Und so wie der Mensch damals bewusst, Adam und Eva, das Gebot Gottes übertreten haben, so bewusst kann ich auch wieder umkehren. Mensch kann sich bekehren. Das liegt in seiner Macht und in seinem Willen. Er kann sich nicht bekehren. Manche sagen, ich suche mir meinen Herrgott im Wald. Da kann er sich nicht bekehren. Sondern Bekehrung geschieht unter dem verkündigten Wort. Dort kann er sich bekehren. Da kann er umkehren. Da ist Neuanfang möglich. Das innerste Gleichnis, wo Jesus das deutlich gemacht hat, welches ist das? Der verlorene Sohn. Als er nun bei den Schweinen war, jetzt kommt dieser Moment, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Dass er ganz andere Erwartungen hat, er will nur noch letzter Knecht sein und alles, das steht auf einem anderen Blatt. Er erfährt ja dieses Überwältigende. Aber zunächst, das ist sein Entschluss, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Bekehren. Ein Mensch kann umkehren. Es kann sich niemand rausreden, ich kann das nicht. Doch, er kann's. Mir ist es einmal deutlich geworden, in einem Dorf, wo noch nie irgendjemand von Jesus gesprochen hat, dort in Indien, ich habe die Geschichte erzählt, die ist ja so einprägsam vom verlorenen Sohn, was da mit dem allem war und wie er dann umkehrt. Und dann, als ich zu der Stelle kam, als er noch ferne war, da sah ihn der Vater, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn, das neue Kleid, den Ring und alles. Da wurde es richtig unruhig und eine Frau ist aufgestanden, hat was gerufen. Ich war schon ganz verwirrt, habe aber dann weitergemacht. Dann frage ich nachher den Singh, was hat denn die Frau gesagt? Und dann hat er gesagt, die hat gerufen, der lügt. Das kann nicht sein. So reagiert der normale Mensch. Das kann nicht sein, wie Jesus das erzählt. Das ist das Wunder des Evangeliums. Dass solche Umkehr möglich ist, dass der Vater nicht so gekommen ist, sagt er, ha, Kalle. Geh mal erst in die Waschküche und lass die abspritzen und einigermaßen entlausen und dann können wir vielleicht einmal schwätzen. Er lief ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals, er küsste ihn. Das ist Umkehr. Dass ein Mensch völlig verwandelt wird und sich bekehren kann. Neuanfang ist möglich. Wir haben uns so dran gewöhnt, aber was war denn der Paulus ursprünglich? Nicht nur ein Verfolger, was noch? Er hat viele Christen, hat er so ausgeliefert, dass sie getötet wurden. Der Paulus hatte Blut an seinen Händen als Saulus. Und jetzt ruft ihn Jesus. Merkt ihr, was das heißt? Der Ausdruck ist weiß. Ist vergangen, ist weg. Der Paulus denkt zwar immer wieder dran, wenn er von sich redet, der ich der unwürdigste der Apostel bin, was ich früher alles getan habe, aber er weiß sich in der Vollmacht durch Jesus berufen. Da hat sich ein Leben radikal verwandelt. Neuanfang ist möglich. Heimkehr, Umkehr. Letztes Wort, diese Heimkehr ist zu Ende. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Das tröstet mich immer wieder unwahrscheinlich. Wenn Sie fragen, kommst du auch bald mal in die Rente? Hast du davor gesagt, dann sage ich, mein Namensschild, das steht schon im himmlischen Jerusalem. Wo ich vorher noch bin, das weiß ich nicht so genau. Aber dort bin ich endgültig. Jesus hat Städte bereitet für mich. Die letzte Freistadt, die Vollendungsstadt, die ewige. Jesus, wir beten dich an. Was damals vorab gebildet war in dir, ist das alles erfüllt. Unsere Flucht ist zu Ende, wo wir uns bergen bei dir. Du bist für uns gestorben, du hast das Gottesgesetz erfüllt. Leben um Leben. Dein Leben für unser Leben. Und jetzt haben wir Leben und Seligkeit in Ewigkeit. Danke dafür. Wir loben dich, dass in dir der herrliche Leib, der ewige, der vollendete, die Neuschöpfung da ist. Und auf das sterben wir zu, auf unsere Vollendung, zu dir hin. Lob, Ehre, Anbetung, Staunen dir, unserer Freistadt. Amen.